Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute in der Predigt unter ein Wort stellen aus dem 1. Timotheusbrief. Und zwar 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 6 bis 8. Ich lese noch einmal ab Vers 1. Also ich lese ab 1. Timotheus 4, Vers 1, aber die Predigt richtet sich dann auf die Verse 6 bis 8. Wir machen also Fortsetzung in unserer Predigtreihe. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Und nun der Abschnitt für die Predigt, für die Wortverkündigung heute. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, diese Verse, also die Verse 6 bis 8, sie knüpfen unmittelbar an die vorhergehenden Verse an. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so beginnt unser Abschnitt, Vers 6. Und mit diesem Wort dies lenkt der Apostel unseren Blick zunächst noch einmal zurück auf die vorangegangenen Verse. Und dort hatte der Apostel Paulus darauf hingewiesen, was der Geist Gottes ausdrücklich, nachdrücklich im Blick auf die späteren Zeiten sagt. Und damit sind die Zeiten gemeint, die aus der Perspektive von Paulus eben noch in der Zukunft lagen. Vor allem dann auch die Jahre, die kommen werden, wenn Paulus nicht mehr auf der Erde ist. Und von daher können wir dann auch an unsere Tage denken. Aber bitte verstehen wir diesen Ausdruck spätere Tage nicht so, wie er gerne heute gebraucht wird, als dass es sich nur bezöge auf die Zeit ab, ich sag mal 1948 oder 1967 oder 2000. Im Kern geht es bei diesen späteren Zeiten um die gesamte Zeit bis zum zweiten Kommen Jesu. Und in dieser Zeit steht die Gemeinde in Auseinandersetzung. Sie steht in Konfrontation mit falschen Lehren. Und zwar mit Lehren, so sagt es der Geist Gottes ausdrücklich, die auf Dämonen zurückzuführen sind. Lehren sind nicht einfach intellektuelle Spielereien. Und wenn der Geist Gottes dies ausdrücklich sagt, Liebe Brüder und Schwestern, dann sollten wir das zur Kenntnis nehmen. Und tatsächlich hat das Konsequenzen für das Verständnis von Gemeindesein hier in dieser Welt. Nicht wahr, in den Versen vorher wurde so wunderbar gesagt, die Gemeinde Gottes, sie ist Haus Gottes, ja, sie ist Pfeiler, Grundfeste der Wahrheit. Aber das bedeutet alles andere, als dass diese Gemeinde in dieser Welt unangefochten leben würde. Oh nein, sie steht in dieser Welt bis zum Kommen Christi immer im Kampf, immer in der Auseinandersetzung. Und wenn wir das einmal verstanden haben, wirklich mal verinnerlicht haben, nicht nur gehört haben, dann hat das Folgen für unser Verständnis von Gemeindesein in dieser Welt. Das sagen wir das letzte Mal. Das sagt uns Paulus in den Versen 1 bis 5. Aber es hat auch Folgen. Und das ist das Thema des Abschnittes, auf den wir heute hören wollen. Es hat auch Verständnis für das Dienen in der Gemeinde Gottes. In dem heutigen Abschnitt richtet der Apostel genau auf diese Thematik unsere Aufmerksamkeit. Es geht um das rechte Verständnis über das, was ein Diener Gottes zu tun hat, angesichts dessen, dass in späteren Zeiten schreckliche Zeiten kommen werden. Es werden Lehren von Dämonen einbrechen. Also konkret, Timotheus, der Umstand, dass es Irrlehre gibt und dass auch solche falschen Lehren in die Gemeinde Gottes einzudringen drohen. Timotheus, das hat Konsequenzen für deinen Dienst. Und es fällt auf, dass der Apostel hier in unseren Versen seinen Mitarbeiter direkt anspricht. Bitte achten wir auf das Fürwort, auf das Pronomen. Wenn du das den Brüdern vor Augen malst. Und damit ist natürlich Timotheus gemeint. Aber dieses direkte Ansprechen des Timotheus heißt natürlich nicht, dass diese Anweisungen, die wir hier lesen, nicht auch uns allen etwas zu sagen haben. Denn alles, was geschrieben steht, ist nützlich zur Belehrung, zur Ermahnung, auch zum Trost und auch zur Zurechtweisung. Und nicht zuletzt deswegen hat das, was wir hier lesen, jedem von uns etwas zu sagen. Denn in Wahrheit ist jeder von uns berufen, Christus zu dienen oder wie es hier in Vers 6 heißt, ein guter Diener Jesu Christi zu sein. Dabei möchte ich heute unsere Aufmerksamkeit auf 5 Punkte lenken, die uns durch diesen Abschnitt vorgegeben sind. Ich nenne zunächst einmal diese 5 Punkte. Erstens Vers 6a. Indem der Apostel zurückblickt, betont er noch einmal die Notwendigkeit, wachsam zu sein. Ja, die Gemeinde auf falsche Lehre aufmerksam zu machen. Sie davor zu warnen. Nicht? Der Apostel Paulus denkt ja an die Lehre, über die er spricht in den Versen 1 bis 5. Und Timotheus, wenn du in deinem Dienst die Gemeinde auch vor Klippen, vor Abgründen vorbei segeln lässt, vorbei schiffen lässt, dann ist das gut. Dann erweist du dich als ein guter Diener Jesu Christi. Das kann zu Auseinandersetzungen führen. Das kann zu Spannungen führen. Und trotzdem, es gehört zu deinem Dienst. Das Zweite, worauf der Apostel einen Diener Jesu Christi hinweist, ist die Frage, wie er sich ernähren soll. Vers 6b. Dass er sich ernährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre. Was nimmst du zu dir? Wonach fragst du? Was suchst du? Paulus sagt, ernähre dich mit der guten Lehre. Die Alternative lesen wir dann im dritten Punkt. Und das, was der Apostel hier sagt, er spricht hier von Altweiberlegenden. Er meint hier Geschichtchen. Er meint hier unheiliges Gerede in der Gemeinde. Das, so sagt Paulus an Timotheus, weise ab, weise zurück. Dann der vierte Punkt. Was für einen Diener Jesu Christi maßgeblich ist, das ist das Training, das Sich-Üben. 1. Timotheus 4, Vers 7b, übe dich in der Gottesfurcht. Trainiere dich. Achten wir auf dieses Wort, üben. Das zeigt Kontinuität. Und schließlich dann der fünfte Punkt, Vers 8. Hier haben wir den Hinweis auf die Wichtigkeit, auf die Unverzichtbarkeit eines persönlichen Lebens vor dem Angesicht Gottes. Die leibliche Übung, so sagt es Paulus hier, nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist zu allem nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Nicht offensichtlich vergleicht der Apostel hier zwischen physischem Training, leibliche Übung. Vielleicht denkt er hier an sportliche Betätigung, vielleicht auch an Fasten. Aber auf jeden Fall im Vergleich dazu ist das Üben in einem Leben, in dem Gott im Mittelpunkt steht, in dem Gott im Zentrum steht, wesentlich wichtiger. Es ist wesentlich nützlicher. Und diese fünf Punkte wollen wir heute bedenken. Denn wir alle sind gerufen, Knechte, Diener Jesu Christi zu sein. Dieses Wort Diener, dieses Wort Knecht ist ein Wort, mit dem bereits im Alten Testament Jesus Christus bezeichnet wird. Denken wir etwa an den Propheten Jesaja, wo sehr oft über Jesus Christus als den Knecht des Herrn genannt wird. Und wenn schon Jesus so genannt wird, ihr Lieben, dann sollte es uns nicht überraschen, dass auch die Apostel wie selbstverständlich von sich sprechen als von Dienern, die bereit sind zu dienen, Knechte zu sein. Nicht im 1. Timotheusbrief Kapitel 3, wir hatten es vor einigen Wochen gehört, da lasen wir von Kriterien von Diakonen oder Dienern in der Gemeinde. Nicht dort in 1. Timotheus 3, in den Versen 8 bis 12, war das Wort Diakon in einem engeren Sinn verwendet. Wenn man so will, in einem technischen Sinn. Im Sinn von Mitarbeiter in der Gemeinde. Hier in unserem Abschnitt in Vers 6 kommt das gleiche Wort im Griechischen, Diakon, Diakonos, noch einmal vor, aber es meint hier Diener Jesu Christi in einem wesentlich allgemeineren Sinn. Diener des Wortes Gottes. Und dann, ja dann wird das Wort dienen, Diener sein, im Neuen Testament tatsächlich auf uns alle bezogen. Ich nenne nur einmal vier Bibelstellen. Römer Kapitel 12, Vers 11, wo der Apostel Paulus sagt, im Eifer für Gott lasst nicht nach, sondern seid brennend dem Herrn. Und dann dient dem Herrn. Man überliest das so schnell. Dient dem Herrn. Das schreibt Paulus an jeden in der Gemeinde. Oder Kolosser 3, Vers 24. Ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Das schreibt der Apostel Paulus hier in einem Kontext, in dem es darum geht, wie wir unsere alltägliche Arbeit tun, wie wir sie verrichten. Dann Hebräer 9, Vers 14, wo der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Und schließlich nennen wir noch eine Stelle aus der Offenbarung. Offenbarung, Kapitel 7, Vers 15. Damit sie vor dem Thron Gottes stehen. Und dann heißt es, und sie dienen ihm Nacht und Tag in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Diese vier Stellen sind ganz rigoros herausgegriffen. Aber sie machen eines deutlich. Wozu ist jeder von uns berufen? Antwort, zum Dienen. Wir alle, wir sind berufen zum Dienen. Und darum wollen wir alle heute Morgen darauf achten, was Gott der Herr einem guten Diener Jesu Christi für Aufgaben stellt. Denn jeder ist berufen, Gott dem Herrn zu dienen. Und wir sehen als erstes hier in unserem Abschnitt, ein guter Diener Jesu Christi, also egal wo du stehst, hat im Auge zu haben, die Geschwister, die Gemeinde vor falschen Lehren zu warnen. Es war uns bereits aufgefallen, als wir mit dem ersten Timotheusbrief begannen, wie merkwürdig Paulus diesen Brief beginnt, Vers 3. Deswegen ließ ich dich, Timotheus, in Ephesus zurück, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Was heißt das? Wenn ich es mal ganz platt formulieren darf, dann will ich es mal so formulieren. Ein Hirte ist nicht in erster Linie dafür da, dass die Schafe Gras fressen. Das können die auch alleine. Sondern er ist in erster Linie dafür da, dass sie geschützt werden vor Wölfen. Darum beginnt Paulus diesen Brief so. Ich will hier nicht missverstanden werden. Natürlich ist es auch Aufgabe eines Hirten, die Schafe dorthin zu führen, sie auf gute Weide zu führen. Also, dass sie das Wort Gottes hören, natürlich, werden wir gleich im nächsten Punkt lesen, dass sie mit dem Wort Gottes ernährt werden. Aber wir sollten noch einmal gut in uns eindringen lassen. Es gehört zu einem guten Diener Jesu Christi, dass er zu gewissen Einflüssen in der Gemeinde auch Nein sagen kann und sagen muss. Im Propheten Jesaja, in Jesaja 56, Vers 10, werden einmal die falschen Hirten als Leute bezeichnet, die stumme Hunde sind, die träumen, die fantasieren, die da liegen und schlummern, so sagt es Jesaja so bezeichnend. Und demgegenüber ist das Kennzeichen eines treuen Dieners Jesu Christi, dass er zuverlässig das lehrt, was da geschrieben steht. Ob er dafür immer Lob, Anerkennung und Ehre bekommt oder nicht. Aber er brennt für diejenigen, die ihm anvertraut sind. Und darum warnt er sie vor dem, was nicht in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist. Kennzeichen eines guten Dieners Jesu Christi ist nicht, dass er da liegt, faulenzt, schlummert, dass er seinen Träumen und Fantasien sich hingibt und dann, wenn es darauf ankommt, sich wie ein stummer Hund verhält. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Er ist wachsam. Und dann, wenn es darauf ankommt, wenn er die Gefahr sieht, dann zögert er nicht, aufzustehen und das Wort zu ergreifen. Und zwar auch ohne Rücksicht, ach, denken wir an einen Hirten, auf sich selbst oder was dann mit ihm passiert. Er nimmt den Kampf mit Wölfen auf. Manche von uns, die wir heute hier vermissen, sind bekanntlich deswegen von uns weggezogen, weil sie in einer anderen Stadt oder auch in einem anderen Land ihren Lebensmittelpunkt aufgeschlagen haben. Manche von uns werden noch wegziehen, wenn sie anfangen zu studieren oder in einer anderen Stadt eine Arbeit für ihren Lebensunterhalt finden. Aber ihr Lieben, wo auch immer wir uns befinden, eines ist unverzichtbar, dass wir uns nach einer Gemeinde umschauen, in der das Wort Gottes gesund verkündet wird und auch in der vor falscher Lehre gewarnt wird. Mit weniger können wir niemals zufrieden sein, weil wir mit weniger geistlich nicht überleben. Vorgestern erhielt ich wieder eine Anfrage einer Frau aus dem Kölner Raum. Sie sucht eine Gemeinde. Es gibt noch eine Reihe von Gemeinden, in denen nichts Falsches gelehrt wird. Aber dann bleibt immer noch die Frage, wird dort auch Irrlehre beim Namen genannt? Wird davor gewarnt? Paulus beginnt damit hier. Er sagt, wenn du dieses den Brüdern vorstellst, also vor falschen Lehren warnst, hinter denen immer Dämonen und Geister stecken, dann wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der gute Diener von Jesus Christus ernährt sich selbst durch gute, durch biblische Lehre. Wie heißt es hier in Vers 6b, also im zweiten Teil des Verses? Ein guter Diener Jesu Christi, und er kennzeichnet sich dadurch, dass er sich nährt mit Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Nicht wahr? Wie wollen wir andere warnen? Wie wollen wir andere lehren, wenn wir uns selbst mit falscher Lehre oder auch mit ungenügender Lehre ernähren? Ich sagte einmal einem Theologiestudenten, der auch meinte, alles Mögliche lesen zu müssen, zeige mir deine Bibliothek und ich sage dir, was du später in der Gemeinde predigen wirst. Ich will diese Aussage nicht verallgemeinern. Nicht jeder von uns hat sicher Schriften und Literatur in seinem Haus, die ihm geschenkt wurde oder die er sich deswegen besorgt hat, um zu wissen, was dort gelehrt wird. Nicht, weil er es selbst übernehmen will, sondern um sich eben damit auseinanderzusetzen. Und doch bleibe ich dabei. Was du liest, womit du dich ernährst, welche Literatur in deinem Bücherregal steht, womit du dich beschäftigst, womit du deinen Geist erfüllst, das prägt dich. Wer sich nicht selbst mit gesunder, solider, biblischer Lehre ernährt, woran soll er sich auf die Dauer orientieren und wie soll er dann seinem Herrn nachfolgen? Und dann nicht zuletzt, was soll er weitergeben? Was soll er verkündigen? Ein guter Diener Jesu Christi, er zeichnet sich dadurch aus, dass er sich selbst mit den Worten des Lebens, mit den Worten des Glaubens und mit der guten Lehre ernährt. Und wenn das mit der richtigen Lehre, mit dem Ernähren durch gesunde Lehre für den Diener Jesu Christi, für den Wortverkündiger gilt, dann gilt es auch für jeden von uns. Studiere deine Bibel. Nicht nur eben gerade mal so eben lesen, um sie dann möglichst schnell wieder zuzuschlagen. Dazu kann man auch Hilfsmittel gebrauchen. Es gibt Konkordanzen. Es ist gut, sie zu gebrauchen und mal ein Wort nachzuschlagen. Auch wenn wir eine Bibelstunde vorbereiten, eine Predigt oder Jugendkreis, Seniorenkreis, Kinderstunde, dafür ist diese Literatur geschrieben. In der Lage zu sein, den Angriffen auf die Gemeinde standzuhalten, ihnen zu widerstehen, sind wir auf die Dauer nur, wenn unser Denken geschult ist am Wort Gottes. Denn entweder denken wir im Trend der Welt, unser Denken wird dann gleichförmig mit diesem Zeitlauf, wie es Paulus einmal formuliert, oder unser Denken wird verändert, hin auf Christus. Und das ist nur möglich, wenn wir uns ernähren durch das Wort Gottes. Achten Sie mal auf diese Formulierung. Nicht, das erinnert mich immer wie so ein trockener Schwamm, der in Wasser getaucht wird und dann sich vollsaugt mit dem Wasser. Paulus schreibt einmal an die Gemeinde von Kolosse, übrigens auch eine Gemeinde, die von Irrlehren sehr, sehr massiv durchgeschüttelt wurde. Frommen Irrlehren. Ja? Jüdische Lehren, Sonderlehren, mit denen man meinte, seine Heiligung noch besonders steigern zu müssen. Aber er sagt dieser Gemeinde, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Beides gehört zusammen. Die Gemeinde zu warnen und sie zu ernähren und sich zu ernähren mit der guten Lehre. Drittens, das ist das Kontrastprogramm. Vers 7a. Ein guter Diener Jesu Christi achtet darauf, was in der Gemeinde verkündet wird, indem er auch, ich sage einmal, Geschwafel zurückweist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, so sagt es der Apostel Paulus. Meine Brüder und meine Schwestern, ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist nicht nur heute eine große Versuchung, anstatt die Gemeinde mit dem Wort Gottes zu versorgen, ihnen Geschichtchen, Geschwätz, Altweiberlegenden, wie es Paulus hier sagt, zu geben. Nicht, dass einmal ist deswegen so versucherisch, weil es intellektuell nicht so anspruchsvoll ist, so einem Geschichtchen zuzuhören, na, das kann jeder. Das strengt nicht sehr an. Eine Predigt zu verfolgen ist anstrengend. Und auch übrigens für den, der auf der Kanzel steht, ist es einfacher, Geschichtchen zu erzählen. Es ist wesentlich arbeitsintensiver, einmal einen Abschnitt genau zu lesen und genau Punkt für Punkt durchzugehen, was da geschrieben steht. Das kostet mehr Anspannung. Altweiberlegenden, Paulus sagt, nein. Das gilt übrigens nicht nur für hier. Das ist auch eine Versuchung, wenn wir bei der Vorbereitung sind für Kinderstunde. Machen wir das wirklich ordentlich. Jungscharstunde, Jugendkreis, Bibelstunde, Seniorenkreis. Darum hier die Aufforderung, auch an Timotheus, habe mit diesen unheiligen Altweiberlegenden nichts zu schaffen, weise sie ab. Die gehören nicht in die Gemeinde. Was in die Gemeinde gehört, hatte Paulus gerade gesagt. Worte des Glaubens und gute, gesunde Lehre. Übrigens mit Altweiber greift Paulus hier nicht die alten Frauen an, sondern er wendet sich gegen Geschwätz, gegen Geschwafel in der Gemeinde. Und ein guter Diener Jesu Christi, er bemüht sich, den Menschen das Wort Gottes zu bringen. Das heißt lebendiges Brot. Alles andere, ihr Lieben, alles andere wäre nichts anderes als heiße Luft. Fruchtlos. Ergebnislos. Und übrigens eine solche ergebnislose Verkündigung hinterlässt in der Regel auch bei den Hörern einen sehr fatalen Nachgeschmack. Denn es hinterlässt bei ihnen den Eindruck, dass die Bibel eigentlich auch nichts zu sagen hat. Nichts Besonderes, nichts Wichtiges. Die Zuhörer, sie merken das. Ernähren können wir die Gemeinde nur durch Worte des Glaubens und durch die gute Lehre. Und das ist nur möglich, wenn sich der Wortverkündiger vorher selbst damit ernährt hat. Mir kommt tatsächlich gelegentlich die Frage, wenn ich so mit anderen Predigern, Pastoren mich mal unterhalte, wie viel Hobbys können wir uns als Diener Gottes eigentlich leisten? Auf jeden Fall eines sollte klar sein. Du bist, wo auch immer du stehst, und ich spreche jetzt nicht nur von dem, der hier auf der Kanzel steht. Du bist für die, denen du das Wort Gottes verkündest, vor Gott verantwortlich. Das heißt, denjenigen, denen du mit dem Wort Gottes dienst, wo auch immer, hast du nicht Steine zu bringen, sondern lebendiges Brot. Also bitte keine Altweiberlegenden, sondern Worte des Glaubens, gesunde, gute Lehre. Das ist nicht leicht. Ich sage es noch einmal. Und das weiß auch Paulus. Und deswegen fügt er hier noch etwas hinzu, und das ist ja interessant. Er sagt, übe dich in der Gottesfurcht. Und damit bin ich beim vierten Punkt. Ein guter Diener von Jesus Christus engagiert sich, er trainiert sich, er übt in seinem Leben, ein Leben vor dem Angesicht Gottes zu führen. Das ist sozusagen das Kontrastprogramm. Das Vorbereiten für eine Predigt beginnt nicht 3 Tage vorher. Im Grunde gehört dein ganzes Leben dazu. Sonst hast du nichts zu sagen, wenn es drauf ankommt. Wenn du nicht Märchen, wenn du nicht Geschichtchen in der Gemeinde, der Gemeinde auftischen willst, dann wirst du dich selbst mit dem Wort Gottes ernähren. Und das heißt eben auch, du musst wissen, wie du deine Zeit einteilst und wofür du sie gebrauchst. Übe dich. Das Wort, das hier im Griechischen steht, heißt Gymnase. Und das kennen wir von dem anderen Wort Gymnastik. Trainieren. Üben. Es geht hier um ein sich üben, um ein Trainieren in geistlicher Disziplin. Und das Ziel ist Gottesfurcht. Oder wie man es vielleicht noch besser übersetzen kann, ist ein Leben, in dem Gott im Zentrum steht. Das ist gemeint. Ein auf Gott ausgerichtetes Leben. Und ein solches Leben, sagt Paulus, braucht durchaus Training, braucht Übung. Wenige Verse vorher hatte der Apostel Paulus darauf hingewiesen, in 1. Timotheus 4, Vers 3, dass sich die falschen Lehrer dadurch auszeichnen, dass sie die Schöpfung verachten. Nicht wahr? Sie verbieten zu heiraten. Und sie gebieten, sich von Speisen, von bestimmten Speisen, vielleicht fleischliche Kost, ich weiß es nicht, zu enthalten. Aber sie stellen ihre eigenen Moralsysteme auf. Darüber sprachen wir das letzte Mal. Nicht? Man will dadurch Frömmigkeit erzielen. Durch sein eigenes Moralsystem. Durch seine eigenen Schemata, die man anführt. Der Apostel weist hier darauf hin, dass Gottesfurcht, dass ein auf Gott ausgerichtetes Leben nicht durch irgendwelche Methoden oder durch Tricks zu erzeugen ist, die sich gegen die Schöpfung wenden, sondern durch Selbstdisziplin, durch geistliche Disziplin. Selbstdisziplin übrigens macht ein Leben zu führen vor Gott nicht einfach. Das sage ich nicht. Aber es macht es einfacher. Nicht? Stellen Sie sich mal vor, wenn ich mich heute entscheiden würde, einen Marathonlauf zu machen, ich würde garantiert kläglich versagen. Warum? Weil ich nicht geübt bin. Ein Marathonlauf ist auch für diejenigen nicht leicht, die geübt sind, die es trainiert haben, mehr als 30 Kilometer zu laufen. Aber immerhin, die könnten eine Chance haben, es zu schaffen. Und in einer halbwegs guten Zeit. Aber wenn man nicht geübt ist, dann wird man auf jeden Fall kläglich versagen. Ich werde mal konkret. Da ist eine christliche Frau. Die lebt in einer Ehe mit einem sehr unfreundlichen, unsensiblen, barschen Mann zusammen. Aber sie ist geübt in der Gottesfurcht, wie es hier heißt. Nicht, dass das, was sie Tag aus, Tag ein mitmacht, für sie leicht ist. Aber sie hat es trotz allem und in allem gelernt, vor Gott, vor dem Angesicht Gottes zu leben. Und wenn sie dann wieder einmal ein wohlschmeckendes Mittagessen bereitet hat, und er kommt heim, nimmt das kaum zur Kenntnis, verhält sich erneut unfreundlich, unsensibel, ja gemein zu ihr, dann ist das nicht leicht für sie, hier in einer christlichen Weise zu reagieren. Aber es ist einfacher, wenn sie geübt ist in einem auf Gott ausgerichteten Leben. Noch ein Beispiel. Da ist ein junger Mann, der sich geübt hat, rechtzeitig geübt hat, gegen seine Lust anzukämpfen. Er hat sich entschieden dafür, keine pornografischen Artikel anzuschauen. Weder im Internet noch in irgendwelchen Zeitschriften. Er will sorgfältig darauf aufpassen. Und wenn er dann zu Hause, von zu Hause weg ist, sagen wir in einem Hotel, da ist ja überall heute ein Fernseher, dann ist es für ihn nicht einfach, der Versuchung zu widerstehen. Aber es ist einfacher, wenn er vorher geübt ist. Darum übe dich in der Gottseligkeit. Er hat vielleicht am Morgen seine Bibel gelesen und gebetet. Er ist ganz anders in den Tag hineingegangen als ein Nichtchrist. Dann sind die Versuchungen immer noch da. Machen wir uns darüber keine Illusionen. Aber er ist vorbereitet. Er kann ihnen Widerstand leisten. Noch einmal, auch ein Sporttraining beseitigt nicht alle Anstrengungen in einem Wettkampf, wenn es ernst wird. Aber es macht die Sache erträglicher. Und genauso verhält es sich im Geistlichen. Darum übe dich in der Gottesfurcht. Trainiere. Lies rechtzeitig deine Bibel morgens und dann steh eben früher auf. Kurzum, setze deine Prioritäten anders. Und dann sind wir schon beim fünften Punkt. Vers 8. Ein guter Diener Jesu Christi weiß, um was es geht. Er hat die Prioritäten richtig gesetzt. Und darum weiß er, was er jeweils erwählen soll. Ich lese nochmal Vers 8. Denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Jemand, der Gott dienen will, ist dadurch gekennzeichnet, dass er die richtigen Prioritäten setzt in seinem Leben. Er weiß, wie unverzichtbar die persönliche Ausrichtung eines Lebens vor dem Angesicht Gottes ist. Er weiß, wie wichtig es ist, an was er sein Herz hängt, wem er den Vorrang gibt und damit auch den zeitlichen. Körperliche Disziplin, leibliche Übung hat zweifellos auch seine Vorteile. Das beschreibt Paulus hier gar nicht. Nicht? Eine gesunde Lebensweise, Jogging, Fitness, Diät, was weiß ich. Aber etwas ist viel, viel wichtiger. Ein Leben zu führen vor dem Angesicht Gottes. Ein Leben zu führen in Gottesfurcht. Und weil das viel wichtiger ist, ist für einen Christen übrigens die Gesundheit auch nicht das Wichtigste. Es ist gut, seinen Körper nicht zu vernachlässigen, in Schwung zu halten. Gerade weil es Gottes Schöpfung ist. Und deswegen sollten wir mit unserem Leib nicht unverantwortlich umgehen. Und trotzdem, da gibt es Christen, die stehen morgens eine Stunde früher auf, um ihren Körper zu trainieren. Aber sie bekommen es nicht hin, morgens eine halbe Stunde früher aufzustehen, um ihre Bibel noch zu lesen und auf die Knie zu gehen und zu beten. Samstags vormittags, du hast frei. Was steht da im Vordergrund? Fitness oder das Studium der Bibel? Da hättest du mal Zeit dazu. Sonntags vormittags, Fußball oder Gottesdienst? Der Apostel sagt, es macht einen Unterschied aus. Und übrigens nicht nur im zukünftigen, schon in diesem Leben. Möge der Geist Gottes unsere Herzen öffnen, dass wir ein Verlangen vor allem anderen haben, Gott zu dienen, ja Gott mit Freuden zu dienen und diesen Gott immer mehr kennenzulernen. Den Philippern schreibt der Apostel einmal, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Stellt euch das mal vor, kann man das sagen? Nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Es wäre ein Missverständnis, zum einen, weil Gott alles wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen, und zwar nach seinem Wohlgefallen, können wir alles so laufen lassen, so laissez-faire leben wie die anderen auch. Nein, der Apostel spricht hier mit Furcht und Zittern, und damit stellt er uns den Ernst unserer Entscheidungen vor Augen. Und Gott will, dass wir uns üben in der Gottesverehrung, das heißt in einem Leben vor Gott. Möge Gott gnädig zu uns sein, dass wir ihm dienen, ganz dienen. Amen.